Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Nach der Präsidentenwahl in Venezuela droht dem Land eine neue Welle von Gewalt. Der sozialistische Präsident Maduro, der sieht sich als Wahlsieger, und wer etwas anderes behauptet, der ist für Maduro wie schon immer eigentlich ein Faschist oder ein Krimineller. Und die Opposition sagt, diese autoritäre Regierung, die hat wieder betrogen, wie bei vorherigen Wahlen auch schon. Hunderttausende sollen gestern auf den Straßen gewesen sein. Heute könnten es noch mal mehr werden. Anne Dämmer berichtet.
Wir müssen auf die Straße gehen und für unsere Stimmen kämpfen. Ich bin 23 Jahre alt. Ich habe nur dieses autoritäre Regime kennengelernt. Ich weiß nicht, wie es ist, ein würdiges Gehalt zu verdienen und mir auch mal was leisten zu können. Eine Reise oder sonst was. Sagt Laura, sie guckt sich nervös um. Der Menschenpulk bricht plötzlich auseinander, als sich eine Wagenkolonne der Fuerza de Acciones Especiales, der gefürchteten Spezialeinheit der Polizei, nähert. Eine Verhaftung will hier niemand riskieren. Später kommt es bei den Protesten zu teils heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Laut der Nichtregierungsorganisation Foro Penal sind mindestens 2 Menschen getötet und 46 Demonstranten festgenommen worden. Am Tag nach der Wahl wurden Tatsachen geschaffen. Maduros dritte Amtszeit vor dem Wahlrat eingeläutet. Der venezolanische Staatschef erklärte: Was wir heute erleben, kennen wir schon. Der Versuch eines faschistischen und konterrevolutionären Staatsstreichs. Wir haben diesen Film schon mehrmals gesehen und die Hauptdarsteller sind immer die gleichen. Auf der einen Seite das Volk und sein Wunsch nach Frieden, Demokratie, Wohlstand und Fortschritt. Auf der anderen Seite die hasserfüllten Eliten und ihr faschistisches, konterrevolutionäres Projekt. Die venezolanische Staatsanwaltschaft dreht den Spieß nun um. Sie wirft der Oppositionsführerin Maria Corina Machado vor, an einem mutmaßlichen Hackerangriff auf das Wahlsystem beteiligt gewesen zu sein, um die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl zu fälschen. Machado lässt sich jedoch nicht beirren. Die Opposition habe Zugriff auf mehr als 70% der Ergebnislisten aus den Wahllokalen. Der Oppositionskandidat Edmundo González habe 6,27 Millionen Stimmen erhalten.
Nach der Präsidentenwahl in Venezuela stehen sich Regierung und Opposition im Moment gerade scheinbar unversöhnlich gegenüber. Beide Seiten behaupten, dass sie die wahren Gewinner sind. Wir wollen wissen, was Arno Erdmann denkt. Er lebt sein ganzes Leben lang in Venezuela. Er ist stellvertretender Kirchenpräsident der evangelisch-lutherischen Kirche von Venezuela und er ist jetzt bei uns am Telefon. Hallo, Herr Erdmann.
Ja, schönen Tag, Ramelow.
Herr Erdmann, wie erreichen Sie gerade zufällig in Deutschland? Wie beobachten Sie die Lage von hier aus?
Ja, natürlich mit einer großen Besorgnis. Es ist wieder, wenn man jetzt gerade, ich bin ständig in Kontakt mit allen in Venezuela, sowohl in der Kirche als auch Mitarbeitern, als auch von der Firma. Und man spürt eine regelrechte, man sagt das im Spanischen, Tensa Calma, also wirklich eine spannende Stille, die über dem Land liegt. In diesem Moment hat gerade Maria Corina Machado auch zu den kleinen Vollversammlung vor Ort eingeladen, wo die Wähler mit ihren Familien hinkommen sollen, um eben ihre Wahl bzw. ihre Stimme ganz zu verteidigen. Das ist momentan der Stand. Auf der anderen Seite hören wir natürlich sowohl von den Militärs, dass sie, dass hier wieder ein Putsch versucht wird und dadurch ist eine große Unruhe da. Die Menschen versuchen natürlich auch zu Hause zu bleiben, soweit, um in Sicherheit zu sein. Sie befürchten natürlich wieder Unruhen, ohne Zweifel. Es werden, wie Sie auch gerade schon erwähnten, wieder neue Festnahmen vorgenommen und es gibt wieder eine große Unruhe.
Sie haben jetzt gerade die Militärs erwähnt, die jetzt wieder von einem Putsch sprechen. Das ist ja das, was man von der Regierung Maduro immer hört, von Oppositionellen, die anderer Meinung sind. Aber das Militär auch. Das heißt, das Militär ist eindeutig auf der Seite des Präsidenten.
Ja, sagen wir mal, die Cupola oder man meint diejenigen, die dem vorstehen, ja. Allerdings gibt es an der Basis auch viel Unruhe. Auch nicht nur bei den Einsatzkräften, bei den Polizeikräften, bei den Militärs. Da gibt es auch viele, die eben sagen, nein, wir können nicht auf unsere eigenen Mitmenschen, auf unser eigenes Volk schießen. Und es gibt auch viele, die gestern ihre Uniformen ausgezogen haben. Es gibt etwas, was für mich unwahrscheinlich beachtenswert oder eindrücklich ist, dass ungefähr 15 Statuen von Chavez wurden im Land jetzt gestern umgerissen. Und das hat dieselbe Bevölkerung gemacht, ohne dass da jetzt jemand sie dahin geführt hat. Und das ist einfach wo Chavez ja bisher immer noch respektiert wurde, auch bei vielen der Bevölkerung, ist auf einmal jetzt das da, was wir auch von anderen Ländern kennen, wo dann eben Statuen eben gewaltsam umgestürzt werden. Da kommt der Frust hoch, da kommt die ganze Wut hoch, die sich angestaut hat.
Hugo Chavez, da muss man noch mal ein bisschen zurückgehen, der ist ja mittlerweile schon seit einigen Jahren tot. Das war der Vorgänger von Maduro, der hat quasi dieses sozialistische Venezuela aus dem Boden gestampft nach seinem ersten Wahlsieg. Jetzt ist Maduro aber auch schon seit 12 Jahren sein Nachfolger und die Opposition sagt, der lügt und das nicht zum ersten Mal. Lügt er?
Schauen Sie mal, wenn man jetzt die vorherigen Wahlen anbelangt oder sich die anschaut, die letzte, wo er dann zum Präsidenten gewählt wurde, da war es vielleicht immer knapp und man konnte nicht ganz hundertprozentig sagen, was ist nun, auch wenn natürlich die demokratischen Seiten voll dafür waren oder sagt, der hat nicht gewonnen. Dieses Mal hat sich ja Maria Corina Machado und ihr Team sehr gut darauf vorbereitet. Es wurden überall wirklich an jedem Wahlort auch Leute von der Seite der Demokraten auch hingestellt und die haben sich vorbereitet. Sie haben alle Wahllisten, die Sie auch vorhin gerade erwähnten, digitalisiert und man kann heute nur damit vorzeigen, dass das wirklich so ist. Und es ist ja auch nicht ohne, dass nicht nur die Europäische Union, sondern auch jetzt die Organisation der amerikanischen Staaten inzwischen ganz klar sagt, dass die jetzigen Ergebnisse, so wie sie die Region darstellt, nicht anerkannt werden können und dass alles nochmal geprüft werden muss.
Was erwarten Sie denn dann zum Beispiel vom heutigen Tag, wenn Maduro sagt, wer etwas anderes behauptet, ist Faschist, ist ein Krimineller, das ist alles vom Ausland geleitet. Bei vorherigen Auseinandersetzungen ist es immer zu schrecklicher Gewalt gekommen.
Ja, das ist auch die große Sorge und auch die große Sorge der Bevölkerung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele, die sagen, wir können und wir dürfen keine Angst mehr haben. Nur ist das nur eine Seite der Wahrheit, denn natürlich jeder in Venezuela muss um das tägliche Überleben kämpfen. Und da spielt natürlich auch die Regierung, was man im Spanischen sagt, auch so ein bisschen auf das Gaste, dass sich das totläuft und damit die jetzige Unruhe, die da ist, auch wieder eben totgetreten wird. Auch natürlich mit dem, was in 2017 passierte, wo viele Festnahmen waren, was Sie gerade erwähnt haben, wo viele auch gefoltert wurden, wo viele Jugendliche, die auf der Straße waren, eben auch festgesetzt wurden, auch nachher in den verschiedensten Gefängnissen auch wirklich gewaltsam angegangen worden sind. Und das ist natürlich eine große Sorge. Und diese Sorge liegt natürlich jetzt auch über dem Land. Und das ist das, was uns natürlich alle auch sehr beschäftigt und sehr besorgt.
Kann die Opposition etwas anders machen als beim letzten Mal? Sie haben jetzt gerade schon gesagt, die sind besser vorbereitet. 2017 gab es ja auch diese enorme Auseinandersetzung zwischen beiden Lagern. Momentan würde man als Außenstehender fast denken, da wiederholt sich Geschichte.
Ja, das, wenn man so will, ist die Gefahr natürlich gegeben, ohne Zweifel. Und deswegen hängt das jetzt auch sehr viel davon ab, wie werden auch die internationalen Organisationen, wie werden die anderen lateinamerikanischen Länder darauf reagieren. Und nicht nur diejenigen, die, wo man sagen könnte, vom selben Lager sind, sondern auch wie wird sich jetzt im Endeffekt auch ein Brasilien oder ein Mexiko oder ein Kolumbien im Endeffekt also pronunzieren. Das ist ganz entscheidend in diesen Tagen, denn natürlich könnte es so sein, dass die Regierung jetzt aufspielt. Das wird sich dann wieder von selbst totlaufen und dann sind wir wieder weiterhin an der Macht. Also das ist das, was natürlich wirklich jetzt Sorge bereitet.
Herr Erdmann, Sie leben Ihr ganzes Leben in Venezuela. Sie sind jetzt gerade zufällig in Deutschland. Venezuela ist ja seit vielen Jahren, wenn man das von außen eben so beobachtet, in einer großen wirtschaftlichen Krise. Dazu kommt dieser politische Konflikt, der manchmal unauflösbar scheint. Haben Sie nie darüber nachgedacht, das Land auch dauerhaft zu verlassen?
Schauen Sie mal, ich bin dort geboren und aufgewachsen. Ich habe hier in Deutschland zwar studiert und auch einige Jahre in Europa gelebt, aber ich fühle mich eben als Venezolaner, ich bin auch dort geboren und habe mich immer diesem Land verpflichtet. Und deswegen lebe ich dort und auch in den letzten Jahren, auch wenn viele das Land verlassen haben. Man spricht ja inzwischen von beinahe 9 Millionen Venezolaner, die weltweit verstreut sind, sogar hier in Deutschland. Wenn ich hier in Leipzig in der Straßenbahn diese paar Tage, die ich hier bin, aus Familiengründen in der Straßenbahn sitze, beinahe jedes Mal höre ich Venezolanos, die hier eben leben. Es gibt viele in Leipzig, es gibt viele in Dresden, es gibt viele in Bautzen vor allen Dingen. Man spricht sogar von 70.000 und das sind alles Menschen, die wieder eigentlich gerne in ihr Heimatland zurück wollen. Aber das können sie nur, wenn ihnen die Möglichkeit dort eröffnet wird mit einem wirklich menschenwürdigen Gehalt, was eben heute überhaupt nicht gegeben ist, wenn man natürlich 130 Dollar Mindestlohn hat oder nur ein paar Dollar für eine Rente bekommt, dann können Sie sich vorstellen, dass damit nicht dort gelebt werden kann.
Arno Erdmann, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist stellvertretender Kirchenpräsident der evangelisch-lutherischen Kirche von Venezuela. Und wir haben über die Lage im Land gesprochen nach der Präsidentenwahl vom Wochenende. Herr Erdmann, vielen Dank.
Danke Ihnen, Herr Ramelow.